Ich freue mich auch, dass ich wieder hier bin, hier bei euch. Ich habe gehört von Carsten, dass ihr in den nächsten Wochen vieles über den Römerbrief hört. Jetzt kann ich mich nicht genau da einpassen in den Römerbrief, aber das, was ich heute hier sagen will, das hat dann trotzdem auch damit zu tun. Als Martin Luther vor 500 Jahren den Römerbrief las, da dachte er immer, Gott verlangt, dass ich sündlos lebe. Aber er schafft das einfach nicht. Es hat lange gedauert, bis der spätere Reformator festgestellt hat, es muss ja gar nicht so sein. Jesus ist es, auf den ich mich berufen kann. Er lebte sündlos. Und wenn Jesus meine Basis ist, wenn ich auf sein Fundament baue, dann ist Gott mir gnädig. Paulus hat das in seinem Brief an die Korinther so geschrieben. 1. Korinther 3, da steht, wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich habe nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf und jeder sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand diesen Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir haben vorhin die Geschichte gehört von den beiden Bauherren, die Häuser bauen, der eine auf Sand, der andere auf Fels. Jetzt ist Jesus kein Ratgeber für Architekten oder für Maurer oder Statiker. Wenn er irgendwelche Beispiele erzählt, dann erzählt er Beispiele über unser Leben. Er sagt, wer sich auf mich verlässt, der hat einen festen Grund. Wer sich darauf verlässt, dass er immer gesund und clever ist, der fliegt leicht auf die Nase. Und es geht genauso schief, wenn einer Hilfe, Lebensweisheit und Elan von irgendeinem anderen Menschen erwartet. Paulus betont, wer auf Jesus baut, der hat die sicherste Grundlage für sein Leben. Einen anderen Grund gibt's nicht, schreibt Paulus. Warum eigentlich nicht? Wir können das nicht beweisen. Wir können das nicht berechnen, wie ein Statiker das genau ausrechnen kann, ob ein Haus hält oder nicht. Aber wir können sagen, in der Bibel steht es halt so. Und wir glauben das, was Gottes Wort sagt. Jesus hat Himmel und Erde geschaffen durch sein Allmachtswort, wie wir heute Morgen gesungen haben. Und es ist alles wunderbar geordnet und läuft in wunderbaren Bahnen. Und da geht nichts schief. Nichts bricht zusammen und nichts stößt zusammen. Jesus kam aus dieser ewigen Welt Gottes, hier auf dieser Erde, als Mensch. Und mehr noch, er lebte hier, er liebt uns. Er starb für uns am Kreuz. Er nahm Strafe auf sich, die eigentlich wir verdient hätten. Wie gesagt, beweisen können wir das alles nicht, dass das so ist. Aber wir lesen das, schwarz auf weiß. Und Jesus hat ganz oft gesagt, ich bin der Weg. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Ewiges Leben bekommt ihr durch mich. Und er lädt ein, komm, mir kannst du vertrauen. Ich bringe dich durchs Leben, ich bringe dich zum ewigen Ziel. Es kommt nicht auf deine Leistung an, auf deinen Grips und auf deine Kraft. Halte dich nur an mich, sagt Jesus. Ich bin sicher, das glaubt ihr, davon redet ihr in Gottesdiensten, von ihm singt ihr, hier wird so gepredigt, Jesus ist der Herr. Und ihr ladet zu diesem Herrn Jesus ein. Das ist gut. Aber ist das dann die große Lösung? Geht das automatisch, führt das automatisch zu Erfolg? Wird dadurch eure Gemeinde größer, nur weil ihr so singt? Ich war, Carsten auch, vor 3-4 Wochen in Hagen bei einem Vortrag. Da ging es darum, wie wird eine Gemeinde lebendig? Das war sehr interessant. Der frühere Lehrer von Eversbach, Michael Schröder, hat darüber gepredigt, dass nicht die Methode das Zauberwort ist, was eine Gemeinde lebendig und erfolgreich macht. Es geht auch nicht um das Programm. Es geht auch nicht schnell zu machen. Wir beschließen jetzt etwas und schon ist die große Erweckung da. Wir müssen immer deutlich machen, nur einer baut seine Gemeinde und das ist Jesus Christus. Er tut das mit Liebe und mit seinem Heiligen Geist. Und deshalb bleibt ihm treu. Vertraut nicht auf eure Kunst, sondern fragt ihn, was er von euch will. Manchmal haben Gemeinden den Eindruck, unsere Gemeinde wächst nicht. Eigentlich müsste die doch wachsen, wenn Jesus mit seiner Kraft dahinter steht. Eigentlich müsste sich doch hier was tun. Und dann bedauern manche in der Gemeinde, es gehen Mitarbeiter weg, die ziehen irgendwo anders hin und uns gehen sie verloren und deshalb ist die Statistik hier auch nicht so gut. Aber die, die hier ausgebildet sind und irgendwo anders hingehen und dann in anderen Gemeinden mitarbeiten, das ist doch auch ein Segen, der von eurer Gemeinde ausgeht. Jesus Christus ist nicht nur die sichere Grundlage, die tragfähige Basis für eine Gemeinde, sondern auch für uns persönlich, für mich und für jeden von euch. Und warum? Weil er uns kennt. Weil er uns kennt mit unseren Schwachstellen und unseren Wunden, unserer Mutlosigkeit und mit allen Fesseln der Vergangenheit und mit allen Blockaden. Und er hält uns trotzdem aus. Er hält uns trotzdem fest. Er bringt uns trotzdem weiter. Er kann allein uns befreien von all dem, was uns festhält, was uns bindet. Er allein will uns von Grund auf verändern und prägen, uns neu orientieren und stärken und begaben. Also, wenn du auf ihn baust, ihm vertraust, dann hast du Halt, auch dann, wenn es im Leben drunter und drüber geht. Und wie kommt man dazu? Beim Hausbau gibt es einen bestimmten Punkt, da kommt man nicht dran vorbei, jedenfalls hier in Deutschland nicht. Wir brauchen beim Hausbau einen Architekten und viele Handwerker und einen Bauantrag. Und dieser Bauantrag muss dann vom Bauamt genehmigt werden. Das dauert manchmal lang. Genauso ist das bei Jesus. Das muss nicht lang dauern. Bei Jesus zählt ein Antrag, nämlich: Jesus, sei bitte künftig mein Herr. Und dieser Antrag wird hundertprozentig genehmigt. So beginnt ein Leben als Christ. Wenn ich vertraue, dass Jesus mein Herr sein kann und wenn ich dann nach seinem Bauplan, nach der Bibel leben möchte. Und dieses Baugerüst, was er uns gibt durch die Bibel, dieses Baugerüst wird uns alle Jahre stützen bis zum Richtfest. Und damit meine ich nicht das jüngste Gericht, sondern ich meine damit bis zur Fertigstellung, bis dann, wenn wir am Ziel ankommen bei Jesus Christus. Und wie ist das? Wie sieht das aus, wenn Jesus der Bauherr ist? Läuft dann in unserem Leben alles nach Plan, so wie geölt? Ich gehe mal zurück zu dieser Geschichte von damals, die Paulus erzählt. Paulus ist während der zweiten Missionsreise, also etwa im Jahr 50 nach Christus, nach Korinth gekommen. Und er hat da gepredigt. Über die Predigten in Korinth wissen wir nichts. Aber es ist eine Gemeinde entstanden. Da sind Menschen zum Glauben gekommen, die haben einen Bauantrag, einen Lebensantrag an Jesus gestellt und sie sind Christen geworden. Und mit diesen Christen hält Paulus jetzt Kontakt. Er macht das, indem er mehrmals dahin reist oder er schreibt Briefe. Uns sind zwei Briefe bekannt. Möglicherweise hat es vier Briefe gegeben, zwei sind verloren. Er schreibt in diesen Briefen: Ich danke Gott jeden Tag, wenn ich an euch denke, dass er euch Jesus geschickt hat. Trotzdem läuft in dieser Gemeinde in Korinth vieles schief. Da gibt es Streit. Da gibt es ethische Fehlentwicklungen. Was da im ersten Korintherbrief steht über diese Gemeinde und was da so üblich war und was man gut geheißen hat oder auch nicht oder geduldet hat, das ist kaum zu glauben. Da gibt es konfessionelle Fanclubs für die jeweiligen Prediger. Der eine sagt, ich gehe aber nur zum Gottesdienst, wenn der in der predigt. Der andere sagt, den kann ich überhaupt nicht hören. Ich gehe nur dann, wenn der kommt. Und so war die Gemeinde gespalten und nicht Einheit, keine Einheit, als ob es auf Menschen ankäme. Paulus betont jetzt, alle sind Mitarbeiter Gottes. Der eine macht so, der andere macht so. Der eine kann es so, der andere kann es nur anders. Der eine sät, der andere erntet und einer begießt, damit man ernten kann. Jeder hat unterschiedliche Aufgaben, aber es dient einem Zweck. Paulus ist trotzdem nicht frustriert, obwohl die Gemeinde sich nicht so verhält, wie sich eine christliche Gemeinde verhalten sollte. Selbst diese Gemeinde hat guten Einfluss auf andere. Und die Tatsache, dass diese Briefe erhalten sind und wir sie lesen können, zeigt schon, wie wichtig es Gott gewesen ist, dass wir von dieser Gemeinde wissen. Hauptsache ist, jeder sät und begießt und erntet. Also jeder arbeitet so mit, wie es Jesus in seinem Fundament vorgibt. Apropos Fundament und Hausbau. Ihr wohnt alle in einem Haus, ich auch. Und jedes Haus ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn man so durch den Ort geht, dann sieht man, der eine hat einen Vorgarten, der andere nicht. Der eine hat Steine im Vorgarten, der andere schöne Blumen. Und dann ist vielleicht eine Garage dran gebaut oder auch keine. Und es gibt Dachgauben oben, die Häuser sehen unterschiedlich aus, unterschiedliche Farben, vielleicht mit Solaranlage oben drauf oder auch nicht. Jeder baut halt so, wie es ihm gefällt und wie das Bauamt es genehmigt. Manchmal sind da Türmchen dran oder sonstige Verzierungen und ein paar Erker und Efeu wächst hoch oder auch nicht. Ich denke, manchmal ist das so ähnlich auch in der Gemeinde. In der Gemeinde ist es manchmal schwierig, ein Konzept zu finden und zu sagen, wir einigen uns jetzt alle darauf, dass wir es so machen. So soll unsere Gemeinde aussehen. Aber genau das ist wichtig. Gemeindearbeit ist eure Verantwortung. Es ist keine Sache des Zufalls. Gott passt darauf auf, was ihr tut. Ich habe vor einiger Zeit einen früheren Lehrer von mir besucht. Alt. Er sagt, ich bin jetzt alt. Ich kann gar nicht mehr predigen. Es tut mir leid. Und ich habe zu ihm gesagt, wieso tut er das leid? Du hast als Lehrer viele andere Pastoren geprägt. Das, was du gelehrt hast in deinem ganzen Leben, das hat sich vervielfältigt bei vielen anderen. Und viele andere helfen jetzt mit, das Evangelium weiterzugeben, wie du es ihnen weitergegeben hast. Einer sät, andere ernten. Wer hier sät und wer erntet, das entscheidet Gott dabei. Gott passt auf. Wie unterscheiden sich jetzt Gemeinde Jesu und irgendwelche Vereine. Vereine haben, genau wie eine Gemeinde, eine Satzung, einen Vereinszweck, einen Vorstand, wie immer man das jetzt bezeichnet. Aber ein Verein lebt für eine Sache, für den Fußball, für den Gartenbau von mir aus, fürs Schachspiel oder so. Eine Gemeinde betont eine Person. Ein Elvis-Fanclub beispielsweise vergöttert ein totes Idol. Wir folgen dem gekreuzigten und auferstandenen und lebenden Herrn. Und dieser Herr, Jesus Christus, ist überall, wo sich Menschen um ihn versammeln. Also auch heute. Andreas hat ihn vorhin willkommen geheißen. Wir wissen, Gottes Geist ist hier. Natürlich hat eine Gemeinde auch organisatorische Strukturen und weltliche Aufgaben. Ihr sammelt für die nächste Heizungsrenovierung. Geht nicht anders. Aber es geht halt nicht nur um ein Programm in einer Gemeinde. Und nicht nur um Gerätschaften, nicht nur um Werbung oder Image. Wenn es so wäre, dann liefe in der Gemeinde einiges schief. Manche sagen, das Evangelium von damals ist 2000 Jahre alt. Das ist doch viel zu altmodisch. Das passt doch gar nicht mehr in unsere Zeit. Das müsste man mal ein bisschen moderner machen. Christen müssten überhaupt viel mehr mit der Zeit gehen. Aber Gags und Aktionen füllen auf Dauer keine Gottesdienste. Bringt das irgendjemand zum Glauben, wenn man nur immer irgendwelche Sachen macht, die mit Jesus nichts zu tun haben, nur weil man es macht in der Kirche? In einer Gemeinde ist Jesus Christus die Hauptperson. Er hat zu sagen, er bestimmt die Richtung. Und die Leute rundherum sollen erkennen, die Freie Evangelische Gemeinde in Wetter beispielsweise ist mehr als nur eine Institution und mehr als nur eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Steuerbefreiung. Petrus betont, die Kirche besteht aus lebendigen Steinen, also aus mir, und aus jedem Einzelnen von euch, aus Menschen, die Jesus gehören. Deshalb ist es ganz unwichtig, ob wir uns jetzt in einem Dom versammeln oder irgendwo im Freien unter einem dicken Baum. Lebendig wird die Gemeinde dann, wenn je mehr Menschen Jesus lieben, ihm vertrauen und ihm folgen. Es ist gut, dass er das tut. Und alle Gemeinden zusammen, daran hat Andreas vorhin auch gedacht, alle Gemeinden zusammen auf der ganzen Welt bilden zuletzt die große Christenheit im Himmel. Alle, die Jesus lieben, kommen da zusammen. Manfred Siebald, der seit 40, 50 Jahren Lieder schreibt, hat geschrieben, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir dann sehen, wer alles dabei ist. Ich freue mich auf diese riesige Gemeinschaft. Und die Liebe zu Jesus, die kennt dann keine Denomination mehr. Also da kann man nicht mehr trennen. Im Himmel gibt es ein Zimmer für die Landeskirche und ein Zimmer für die Baptisten, ein Zimmer für die Freie Evangelische Gemeinde. Früher, als ich Kind war, habe ich das so gedacht. Früher mussten wir als Schüler beim Reformationstag in die evangelische Kirche. Meine Familie ist schon seit Urzeiten, seit Anbeginn der Erfindung der Freien Evangelischen Gemeinden Mitglieder. So, ich musste in die evangelische Kirche. Das kam mir vor wie, ich gehe fremd. Das habe ich im Lauf der Zeit abgelegt. Und meine Kinder gehen auch in unterschiedliche Gemeinden und das ist mir total egal, denn es ist ziemlich unwichtig, wo einer seine geistliche Heimat findet. Wichtig ist, dass einer zu Jesus gehört. Er, wie gesagt, ist der Gründer, der Grund für seine Gemeinde, auch hier bei euch in Wetter. Er ist der Leiter und ihn lieben wir. Paulus schreibt noch mehr. Er schreibt etwas darüber, wo Gott wohnt. Die normale Antwort darauf wäre ja, Gott wohnt im Himmel, Gott wohnt in der Kirche, Gott wohnt im Gemeindehaus und die Juden sagen, Gott wohnt im Tempel, den wir im Moment nicht haben. Das ist alles richtig. Gott wohnt überall da. Gott wohnt im Himmel. Aber er wohnt auch hier in uns. Er lebt hier, er begegnet uns hier im Gottesdienst. Gottes Geist wohnt in jedem Einzelnen, der ihn gebeten hat, Jesus sei mein Herr. Er wohnt in euch. Und weil wir zum heiligen Gott gehören, bezeichnet uns die Bibel als heilig. Das Wort heilig ist heute kaum noch zu gebräuchlich. Man spricht vielleicht vom heiligen Georg oder so, von irgendeinem Christen, der gestorben ist und der für andere Christen sehr wichtig ist. Heilig kommt vielleicht vor in dem Wort Heiligenschein. Also die Leute, die so tun, als wären sie heilig. Wer sich an Jesus hält, den bezeichnet die Bibel als heilig. Und an ihnen, an uns, soll die Heiligung erkennbar sein. Das heißt, wir als Christen sollen so leben, wie Jesus es uns vorgemacht hat. So liebevoll, den Menschen zugewandt, geduldig, ermutigend, ethisch eindeutig, nicht angepasst oder liberal. Jesus wünscht, dass unsere Mitmenschen denken, so wie die, so möchte ich eigentlich auch sein. Die Christen will ich mir zum Vorbild nehmen. Damit wir das zusammen schaffen, brauchen wir einander. Es ist wichtig, dass wir gemeinsame Erfahrungen mit Gott machen und uns gegenseitig voranhelfen, damit man hinterher auch wieder sagen kann, ich danke euch, ihr habt für mich gebetet und ich habe es erfahren. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam in einer sichtbaren Gemeinde sagen, ja, ich will Jesus folgen, ich will zu dieser Gemeinde dazugehören. Ich will mitverantwortlich sein. Ich will mitbeten, mitdenken. Ich will möglicherweise auch mitleiden. Ich will Jesus im Zentrum haben und will das gemeinsam mit anderen machen. Deshalb lade ich hier einmal von dieser Kanzel aus ganz offiziell dazu ein, jeder von euch, der es noch nicht ist, aber der Jesus als persönlichen Erlöser bekennt, ist eingeladen, hier Mitglied zu werden. Vielleicht fühlst du dich da angesprochen. Vielleicht möchtest du verantwortlich sein, auch für diese Gemeinde hier in Wetter. Verantwortlich dafür sein, wie die Gemeinde sich weiterentwickelt. Dann bring bitte die Begabung, die Jesus dir geschenkt hat, mit ein. Wie auf einem Bau, einem Hausbau, sind viele, viele Mitarbeiter gesucht. Überzeugte Christen, die Zeit und Geld einsetzen. Menschen, die anderen zuhören, ihnen praktisch helfen, Freude verbreiten und Mut machen. Und ich danke euch ganz herzlich, allen euch Mitarbeitern, euch Männern und Frauen, die sich hier in dieser Gemeinde auf sichtbare Weise oder auch im Hintergrund auf unsichtbare Weise für Jesus einsetzen. Ich betone jetzt nochmal, nicht das Programm macht's, nicht die Dekoration im Gemeindehaus, auch nicht die Werbung der Gemeinde. Das schadet nicht, wenn es gut ist. Aber auf diese Weise kommen nicht unbedingt Menschen zu Jesus. Es kommt darauf an, wie nah wir, ich und jeder von euch, Jesus ist. Unser Leben und das Leben der Gemeinde wird dann gelingen, wenn wir uns ganz eng an Jesus binden. Das hat auch Martin Luther getan. Das hat er verstanden. Durch ihn fanden unzählige Menschen in Jesus das Fundament ihres Lebens. Weil Jesus tragfähig ist, hält er auch uns. Mit ihm haben wir Zukunft. Und je näher wir bei Jesus sind, desto bunter wird die ganze Gemeindearbeit. Dankeschön.